bist. Wenn du ein Unternehmer bist, musst du was unternehmen. Und ich habe eh alles versucht. Ich habe im Lockdown in Nachtschichten einen Mini-Online-Shop programmiert und meine Sachen da reingestellt, in der Hoffnung, dass wir irgendwo da noch ein Stück anbringen und dort noch ein Stück weiterbringen. Und wenn du so viel versuchst und einfach dann das Ergebnis nicht passt, musst du wieder Entscheidungen treffen. Ja?
Hallo, mein Name ist Verena Enz und ich liebe es, näher hinzusehen. Ich mag Erfolgsgeschichten, Hintergründe, Learnings, schöne und weniger schöne Inputs. In diesem Podcast gehen wir gemeinsam auf eine Mama-, Business- und Mindset-Reise. Wir treffen inspirierende Persönlichkeiten, hören tolle Geschichten und nehmen uns ganz viel mit.
Okay, let's get started. Mein Gast ist Barbara Lukas aus Wien, eine ganz besondere Mama und gleichzeitig eine Business Lady. Ihr findet sie auf Instagram unter Kleiderzimmer Wien, beziehungsweise gibt es gerade aktuell auch einen Blogpost mit ihr zum Thema Minimalismus Kleiderschrank. Und im Zuge dessen und auch im Zuge des Mama-Mentoring-Programms habe ich mich mit Barbara intensiv ausgetauscht. Und sie ist für mich so eine spannende Frau. Sie hat 4 Kinder. Sie hat sie in einen Altersunterschied von 21 Jahren bekommen. Also sie ist schon ganz jung Mutter geworden, hat 2 Scheidungen hinter sich, hat in einer komplett anderen Branche ursprünglich gearbeitet, bis sie sich dann selbstständig gemacht hat. Und schlussendlich hatte sie 2 Geschäfte bis 2020. Alles anders kam wie bei vielen von uns. Und wieder mal musste sich die Barbara neu erfinden. Hallo, liebe Barbara.
Hallo, Verena. Danke, dass ich da sein darf.
Hallo. Ja, bevor wir anfangen, ich muss dir ehrlich gestehen, du bist für mich die Parade-Stehauffrau. Der Begriff passt für mich einfach so zu dir. Du bist das erste Mal mit 19 schwanger geworden. Dein Sohn ist mittlerweile erwachsen. Du hast neben dem Studium dein Kind bekommen, geheiratet, was für mich damals alles ganz, ganz weit weg war. Oh, wie hast du das damals gemacht? Hattest du Unterstützung? Wie hast du das geschafft, dass du damals dein Studium trotz deines Sohnes durchgezogen hast?
Ich habe erst zu studieren angefangen, wie er 1,5 war. Also zwischen mündlicher und schriftlicher Matura bin ich draufgekommen, dass ich von meiner Jugendliebe schwanger bin. Und für mich war klar, das ist mein Kind, das kriege ich. Meine Eltern wollten, dass wir heiraten. Die haben sich gedacht, wenn dann gescheit. Aber für mich war irgendwie die Idee, schneller Kind oder nicht Kind zu bekommen. Und bin dann relativ schnell da ausgebrochen, bin nach Wien und habe beschlossen, ich muss noch was lernen. Ich habe so eine HBLA gemacht für wirtschaftliche Berufe und ich wusste, ich kann als Koch, Kellner, als Rezeptionistin in einer Bank, sonst wo arbeiten. Aber das war mir irgendwie zu wenig. Und habe gewusst, wenn ich nicht ewig in so einem Job bleiben möchte, dann muss ich noch irgendwas machen. Ja, also es war echt so der Drang, noch mehr Wissen anzueignen. Und eigentlich hätte mich Innenarchitektur interessiert. Mein Papa ist Architekt.
Ja.
Und dann war ich auf der TU und das war wie ein Schulbetrieb. Das war so, dass ich sage, ich muss aber nebenbei arbeiten gehen. Und wenn eure Vorlesungen Pflichtanwesenheit haben und zu quasi Schulzeiten stattfinden, kann ich ja nicht arbeiten gehen. Und habe beschlossen, ich habe eh schon BWL und Rechnungswesen in der Schule gehabt, das brauchst du in jedem Unternehmen. Es ist gescheit, wenn man wirtschaftlich ein bisschen was weiß. Ich mache die WU, weil da habe ich einen Schlüssel und kann eigentlich in jedem Betrieb gebraucht werden. Also es war auch so, dass mir schon klar war, dass das Handicap da ist, wenn du als alleinerziehende Mutter dich dann irgendwann auf wirkliche Jobsuche machst. Weil ein Nebenjob ist eine Sache, aber eine Fixanstellung war mir klar, ist was ganz anderes und habe auf der Wirtschaftsuni angefangen, wo im alten Studienplan nicht alles mit Anwesenheitspflicht war, beziehungsweise du hast die Sommeruni gehabt, wo du dann geblockt was machen konntest oder es war halt so, dass, keine Ahnung, das VWL-1-Seminar wurde in 25 verschiedenen Varianten angeboten zu 35.000 verschiedenen Zeiten. Also es war einfach so, dass ich mir dachte, der Studienplan passt. Da kann ich es mir schon einteilen und habe dann am Vormittag 2 Kurse gehabt, bin dann in meinen Job gegangen und so sind halt die Wochen durchgetaktet gewesen. Und aber ich habe mir immer gedacht, eigentlich Teilzeit oder geringfügig durfte ich ja dazu verdienen, zu arbeiten und zu studieren ist eigentlich noch immer für mich flexibler, wie wenn ich Vollzeit arbeiten gehe. Weil wenn das Kind einmal krank war, ja, dann habe ich die Stunden von der Arbeit zumindest schieben können. Also irgendwie bin ich da ganz zufrieden gewesen und habe auch wirklich ganz schnell nach dem Studium Jobs gefunden, weil die gesagt haben, was, die haben immer studiert und gearbeitet, na passt, dann wird das da auch klappen. Also es war ein wirklicher Vorteil auch in der Hinsicht, nicht nur von der Berufserfahrung. Ich habe aber auch ein Glück gehabt. Ich habe zum Beispiel einen Institutsvorstand bei Handel und Marketing gehabt. Der sagt, ja, Praxisdialog, kommen Sie heute um 18 Uhr? Wo ich gesagt habe, naja, es ist ein bisschen schwierig, weil ich habe keinen Babysitter und ich kann mir auch keinen leisten. Es war halt so, dass ich die Nachmittagszeiten, wo ich im Kindergarten war, genützt habe.
Du hast das mit dir oder mit dir hast das irgendwie vorstellen können auch. Du hast das für dich dann so gelöst, einfach mit dem Kindergarten. Du hast gar keine jetzt deine Eltern oder dein Nein. Ex-Mann meine hat dich da nicht unterstützt, sondern du hast das mit dir selbst, Nein. mit Kindergarten und.
Der Vater vom Kind hat ja. ihn nur so jedes zweite Wochenende gehabt. Das war cool, ja. weil da konnte ich hin und wieder auch mal jung sein und raus. Ja. ja. Aber sonst habe ich halt an den Wochenenden gelernt. Beziehungsweise meine Mami war jünger als ich heute. Ich bin die älteste von 4 Geschwistern. Die hat selber noch den Mama-Wahnsinn mit Beruf und allem gehabt. Ich habe mir auch gar keine Unterstützung erwartet. Und dann war es halt so, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und es hat eigentlich dann ziemlich schnell geheißen, du bist schwanger und das schaffst du nie, du bist selber noch ein Kind. Okay. Und ich bin so, mein Vorbild war immer die Bibi Langstrumpf. Ja, und ich habe mir gedacht, was ich noch nie gemacht habe, kann ich ganz bestimmt, weil das habe ich ja noch nie gemacht. Wenn du jetzt sagst, ich kann das nicht, dann kann ich es ganz sicher. Ja. Also es ist auch einfach so, dass ich es gar nicht dem Rest der Welt, sondern mir beweisen wollte, dass ich es kann. Und ich wollte es halt auch. Also ich bin auch sicher dann sehr schnell mit meinem Sohn erwachsen geworden. Und es war schon ein großes Umdenken wirklich ein Riesenumbruch, weil ich war von einem Tag Schüler, der gerade maturiert,
auf einmal
am
Mama.
Nächsten Tag Mutter und musste mich um einen Haushalt allein kümmern und ein kleines Kind und schauen, wie ich beruflich weiterkomme, wie ich mit dem Geld auskomme. Also das ja war halt ein ganz anderes Leben, in dem du dich plötzlich wiederfindest.
Und du hast dann aber eben, nachdem du das Studium fertig gemacht hast, wie lange hast du studiert? Weißt du, wahrscheinlich, wie ich dich einschätze, ziemlich flott, gell?
Ich habe nicht lauter Einser gehabt, aber ich war sehr flott. Ich habe sehr nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip studiert, was halt notwendig ist, damit es möglichst schnell geht.
Ja.
Februar 2000 habe ich angefangen und November 2004 war ich fertig.
Also mit der Studien da?
Bisschen drüber.
Und danach hast du dann gleich angefangen zu arbeiten?
Ja, blöd. Ich hätte mir vielleicht so 1-2 Monate mal... Der Kleine war dann gerade schon in der Schule im Herbst.
Ja. Ja. Hast du Vollzeit damals begonnen oder wie hast du...
Da habe ich dann Vollzeit begonnen, war halt in der Schule und im Ort.
Ja.
Eigentlich habe ich den Plan gehabt, ich wollte unbedingt nach Berlin. Ich weiß es nicht, wieso, ich war vorher nicht in meinem Leben in Berlin, aber ich habe mir gedacht, wenn ich so fertig wäre, dass es vor seiner Einschulung ist, dann gehe ich nach Berlin.
Warst du damals in einer Beziehung oder nicht Beziehung?
Nein, ich habe eine... Ich will jetzt gar nicht sagen... Also ich habe mit 20 den Vater meines zweiten Kindes kennengelernt und das war für mich der einzige Mann 13 Jahre lang, aber das war so eine bescheuerte On-Off-Beziehung mit einem Typen, der hätte mich nie gehen lassen, der hätte mich nie verlassen, aber hätte mich auch nie gut behandelt. Okay. Also eine sehr schwierige Beziehung, eine sehr toxische Beziehung. Es war auch wirklich so, wie wir da bei dir im Mentoring-Programm die Milestones gemacht haben, da habe ich erst das erste Mal gesehen, was das nicht für mich für ein wichtiger Schritt war, aus dieser Beziehung, also das war jetzt kein Davonlaufen und das war kein Hinschmeißen, weil es mir zu blöd oder zu anstrengend geworden ist. Ich glaube, wenn man sich nach 13 Jahren bemühen um einen Menschen trennt, wenn man sagt so, und jetzt glaube ich einfach und bin festens davon überzeugt, allein geht es mir besser. Und es war auch wirklich so, ich habe mir gedacht, wenn die Beziehung mit dem auseinandergeht, dann war das meine Chance auf Familie, so wie ich es mir gewünscht, erhofft, erträumt habe irgendwann. Ja. Weil ich war dann schon Mutter von 2 Kindern, von 2 verschiedenen Vätern. Und ich musste mir im Klaren sein, wenn ich das hinschmeiß, dann will mich keiner mehr. Das war das, wo irgendwann Gott sei Dank wieder meine Pippi Langstrumpf durchgekommen ist, wenn man gedacht habe, ich will mich so nicht fühlen. ich will so nicht weiterleben und ich glaube, es geht mir super gut. Ich konnte mich und die zwei Kinder, ich habe gewusst, ich kann uns so durchbringen. Ich war im Bewusstsein, ich habe einen Job und ich bringe uns drei durch aus. Und halt, mir war klar, dass das dann mit ihnen alleine bleibt. Und das ist gut so.
Ja.
Aber die Klarheit habe ich gebraucht, um den Schritt gehen zu können. Und natürlich brauchst du für solche Entscheidungen auch ein gewisses finanzielles Backup.
Steckt so viel Kraft und Power in dir, dass du dann von einer komplett anderen Branche eigentlich, komplett anderes Leben gedacht. Ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern, dann trotzdem oder gerade deshalb deine Liebe gefunden.
Nach der Trennung habe ich um 4 in der Früh ziemlich feuchtfröhlich auf einer Party meinen Mann kennengelernt. Und wir haben uns über Bauernhöfe unterhalten. Und hätten wir das nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich nicht einmal geantwortet auf seine SMS. Es war irgendwie so nett normal. Und wir sind dann einfach so ins Schreiben gekommen. Dann haben wir uns mal zum Mittagessen getroffen. Und dann haben wir gedacht, wow, ist voll nett. Er will, glaube ich, eine neue beste Freundin, weil wir haben geredet ohne Ende. Aber die Annäherungsversuche, die ich abgeschmettert habe auf der Party, weil das mag ich überhaupt gar nicht, die haben dann nicht mehr stattgefunden. Ich habe mir gedacht, die Auskunft, dass ich schon zwei Kinder habe und nicht mehr 27 bin, das war vielleicht dann doch zu viel. Er hat damals noch einiges zu regeln gehabt und wir haben dann das hat einfach so schön angefangen. Und ich war dann über Weihnachten, weil die Kinder beide nicht bei mir waren, also nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und König, bin ich nach Thailand getrampt allein und habe dort ein paar Freunde getroffen und bin allein wieder zurückgetrampt. Nur leider, also es war kurz nachdem ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich durch die Kombination aus diesem riesenschweren Tramper-Rucksack, Bille, Rauchen, habe ich eine Armvenenthrombose und eine Lungenembolie gehabt und war von heute auf morgen im Krankenhaus, also nach dem Flug zurück.
Ja.
Und war dann mit der frischen Bekanntschaft, von der noch keiner was wusste, ja, und meine Eltern, die schon Angst gehabt haben, dass ich überbleibe im Krankenhaus, und der wollte mich halt besuchen, aber meine restliche Familie auch. Also musste ich dann relativ schnell meinen Kindern sagen, dass es da wen gibt, weil sonst wäre das ja total blöd gewesen, wenn die sich zufällig treffen. Und so hat er relativ schnell auch meine Kinder kennengelernt, was ich eigentlich immer strikt getrennt hätte. Also es war für mich so, wen zu haben, mit dem du essen gehst, ins Kino gehst oder vielleicht mal ein Wochenende wegfährst, wenn die Kinder bei dem Papa sind, okay?
So ein bisschen Auszeit so von Mama sein.
Familien, quasi. Ja, so Familienzeit, also habe ich eigentlich überhaupt nicht gesucht. Ja. Und er ist Einzelkind und er hat sich eigentlich nicht nur in mich, sondern auch in dieses Familiengewusel mit den Kindern, glaube ich, verliebt. Und hat dann relativ schnell gesagt, es ist halt so, dass es so passt wie noch nie für ihn. Und aber jetzt habe ich schon zwei Kinder und so ein eigenes Kind wäre schon auch auf seiner Bucketlist gestanden. Und ich habe es eigentlich voll fair gefunden, dass er das so direkt angesprochen hat. Und zwar bald, weil ich war damals schon über 35 und für mich war er wirklich nach zwei Kindern die Familienplanung.
Ja, vor allem.
Der Größere war schon 14. Ich meine, es war für mich abgeschlossen. Und dann haben wir halt wirklich nach ein paar Monaten kennen die Mimi bekommen. Und ja, also es ist der Bärli, der Kleine, der hat uns dann noch überrascht.
So wie bei uns. Also bei uns ist auch, die Pippi ist auch 8.
Ich hatte zwei Fehlgeburten nach der Mimi. Und dann war es beides Mal so, dass es in einer Curettage geendet ist und es war alles andere als lustig, mental nicht lustig. Und für mich war es wirklich so, dass ich gesagt habe, boah, bitte jetzt, ich mag es nicht mehr versuchen. Am letzten war ich dann über 40, wie auf die Welt gekommen. Ja, da habe ich kurz vor meinem 40er erfahren, dass ich schwanger bin. Aber weil halt diese zwei Fehlgeburten waren, waren wir auch wirklich bewusst so, dass wir sagen, keine Kinder mehr, weil das waren so wirklich hässliche Monate für uns. Wir haben uns einen Hund genommen. Das war irgendwie so unser viertes Kind dann. Ist sie bis heute. Aber es war halt wirklich so, dass dann, wir wissen bis heute nicht wie.
Es ist dann passiert.
Ich bin wegen Beschwerden zum Arzt gegangen und der sagt, gratuliere, du bist schwanger. Und ich habe gedacht, mich haut es so vom Stuhl. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und dann war halt gleich wieder
Drama. Ja, am Anfang die Unsicherheit, dann logischerweise.
Ich habe gedacht, dann bitte nicht schon wieder. Dann entwickelt sich das über Wochen und dann ist wieder nur Heulen.
Monate. Jede Schwangerschaft nach einer Fehlgeburt absolut ein Zittern, ja.
Dann hat bei ihm ausgeschaut, als würde bei der Großhirnrinde was nicht passen.
Oh je,
ich war fertig. Ja. Und dann ist er rausgekommen und alles war gut.
Und alles war gesund und alles war da.
War alles gut, ja.
Aber vor allem hast du damals ja nicht nur deine emotionale Achterbahn gehabt, sondern du hast dich ja auch beruflich in der Zeit komplett umorientiert. Du hast ja deinen Job als Immobilienmaklerin aufgegeben. Und bis dann hast du dich selbstständig gemacht. Wie hast du das dann mit dem Ganzen verbinden können? Wie hast du das für dich gelöst? Mit den Kindern? Mit Fehlgeburt?
Wie die Mimi ein Jahr alt war, habe ich das Geschäft aufgesperrt.
Ja.
In der Karenz habe ich mitbekommen, dass in dem Haus, wo wir gewohnt haben, 23 Jahre lang, damals 15, ein Geschäft zu Karl Frei wird. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist eigentlich voll cool, weil mein letzter Job war sehr viel im Außendienst, auch sehr viel am Wochenende. Und ich habe nicht gewusst, ob ich da, es ist halt, ich habe mir die Arbeitszeit immer dort vorwiegend eingeteilt, wo halt die Kinder vielleicht mal am Wochenende bei den Vätern waren. Das heißt, das war super, ich konnte am Wochenende besichtigen. Also ich habe halt da viel gearbeitet, wenn sie nicht da waren. Und dafür die Zeit, wo sie da waren, wirklich Quality Time mit ihnen machen. Und habe das auch immer bewusst getrennt, wo ich sage, so, bis jetzt war ich arbeiten, jetzt hole ich dich vom Kindergarten ab und das ist jetzt, bis zum Schlafen gehen, ist das jetzt unsere Zeit. Ja? Und da wird jetzt nichts mehr gearbeitet und da möchte ich auch nicht mehr großartig herumtelefonieren. Ist ein bisschen anders, als es jetzt im Moment läuft. Also, aber das war halt im Angestelltenverhältnis gut machbar. Ja? Also wo man sagt, da irgendwann musst du nicht mehr erreichbar sein und kannst das morgen machen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich im gleichen Haus bin, wo wir wohnen, die Großen können ein- und ausgehen und die Kleinen, ja, die Mimi war am Anfang auch ein bisschen mit, dann hat es langsam im Kindergarten angefangen. Also es ist halt so gewachsen und wir sind da gut reingewachsen und es war zweite Anlaufstelle für die Kinder. Also es war wirklich gut. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin da und wir hatten eine Nanny, die ein paar Stunden mit ihnen am Spielplatz gegangen ist und nachher hat es mal wieder ins Geschäft gebracht oder ja, meine Mama hat mir geholfen bis zum Covid. Da war sie dann schon in Altersteilzeit, hat sie sich jeden Dienstag eingeteilt, dass sie die Kinder holt. Also das ist mit dem Geschäft eigentlich ganz gut gegangen. Ja.
Dann ist das zweite Geschäft dazukommen, das heißt dann,
das zweite Geschäft war wahrscheinlich, das war irgendwie so, ich habe es gesehen, mich verliebt und beschlossen, jetzt kurz bevor das vierte Kind kommt, ist es auch meine Möglichkeit, mehr in Richtung Unternehmerin zu gehen. Weil es war klar, dass es das zweite Geschäft nicht so immer selbst besetzen kann, wie das erste von Anfang weg, wo ich immer da war und sich die Kunden auch erwartet haben, dass ich da bin. Und es war halt der Plan, sobald das Baby da ist, dass ich mit dem Baby auch da bin, aber dass immer auch eine Mitarbeiterin da ist, weil ich kann nicht das Baby hoppern, ich kann natürlich mit den Leuten tratschen und ich kann die Zeiten nützen, weil am Anfang haben meine immer viel geschlafen, wo du sagst, der liegt da neben uns im Wagen und wir machen halt, aber du brauchst wen, der sich Sachen aus dem Lager holt, wegräumt, putzt, keine Ahnung, Auslagen.
Geht nur mit Mitarbeiterinnen,
Und ich habe mir gedacht, zwei Geschäfte, natürlich größeres Risiko, aber manche Kosten halbieren sich halt auch, ja. Weil ich habe nur ein Auto und ich habe nur eine Dienstreise fürs Ordern fahren und das verteilt sich dann natürlich auch, ja. Und das ist auch gut angelaufen. Im Dezember ist dann das vierte Kind gekommen. Im November habe ich das zweite, oder Ende Oktober habe ich das zweite Geschäft aufgemacht. Anfang Dezember ist dann das vierte Kind auf die Welt gekommen. Bis am Tag vorher war ich noch fleißig in beiden Geschäften am Werken. Ja, dann war es eigentlich wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich schaue mit dem Kinderwagen vorbei, schaue, ob alles passt. Wenn an der Kasse ein Problem ist, dass ich drüber schaue, bin telefonisch erreichbar, aber bin nicht selber die ganze Zeit im Verkauf, was du ja nicht sein kannst, wenn du da das frische Bunden hast. Es geht nicht, Also es war für mich der richtige Schritt, dass halt dann ein paar Monate später, wenn jetzt der erste Lockdown gekommen ist, das war nicht vorhersehbar. Ja. Das war halt dann der Wahnsinn, weil wenn du kurz vorher expandiert hast, deine Rücklagen sind verschmälert, du hast umgebaut,
Du hast die Fixkosten.
Und du bist nie so gefördert worden, weil sie nur die Umsätze von vorher vergleichen und sagen, hast du keinen Umsatz in Gang, aber das ist halt bei Doppelkosten, Mitarbeiterware, Miete, es ist halt das ist sehr schwierig gewesen. Noch dazu ist gekommen, wenn du nicht betroffen bist und 20-30% Umsatzentgang nachweisen konntest, konntest du deine Mitarbeiter nicht in Kurzarbeit schicken. Ja, und dann bin ich da gestanden. Mit einem Säugling, mit einem Stillbaby, mit dem Kindergartenkind, wo der Kindergarten gemeint hat, ja, ist ja eh nicht systemrelevant, du kannst das Kind jetzt auslassen und einem Homeschooling-Kind mit 12, das noch nie einen Computer aufmacht. Also, das war halt das, wo ich dann in eine, leider, muss ich sagen, so gut das im Vorfeld organisiert war, mit, ja, dann sind Mitarbeiter im Geschäft und ich komme auch. Sehr schwierig, weil die, ja, im Lockdown hat sie eigentlich im ersten geheißen, soll nicht ins Geschäft gehen, man soll zu Hause bleiben.
Ja, das war.
Mitarbeiter sind zu Hause geblieben. Und ich habe versucht, mit meinen Kindern im Schlepptau in irgendein Call-and-Collect-Lieferservice, sonst irgendwie, mit Kinderwagen, mit dem Hund dabei. Aber es war halt ein wirklich, du bist halt da in einer Art Überlebenskampf. Das war nicht mehr freie Entscheidungen und ich mache das so, sondern das war, okay, ich habe jetzt zwei geschlossene Geschäfte, da steht Ware, die gerade erst geliefert worden ist.
Wie vor allem, die muss jetzt heraus, weil im Sommer ist sie dann...
Das ist das.
Dann hast du dein Sale und weiß ich nicht, und du hast dir dann schon Vorbestellungen auch schon machen müssen. Gell?
Sechs Monate bestellst du das vor. Du kannst das dann nicht mehr abwenden. Also das ist, und es war halt am Anfang, den ersten Lockdown hätten wir locker weggesteckt. Bis zum Herbst haben wir eigentlich das Ergebnis wieder auf gleich gehabt.
Ja.
Es ist halt dann leider weitergegangen und unsere Hauptsaison ist März, April und September, Oktober. Und die waren viermal betroffen. Also das war, und zweimal das Weihnachtsgeschäft geschnitten. Also das ist...
Vor allem musst du mit den Preisen dann auch runtergehen und von der Kalkulation
her. Naja, es ist halt... ein Problem, weil wenn du die Verkaufszeiten verloren gehen, das Lager erfüllt sich mehr und mehr mit Sachen, die du dann vielleicht erst wieder in einem Jahr brauchst, wie weiße Jeans oder so. Wir haben closed, keine Ahnung, hunderte Jeans in der Saison verkauft, aber weiße Jeans halt nur im März, April, weil im Juni oder Mai, wenn es dann schon so warm ist, dann greifen sie alle nach den Röcken, Kleidern, lockeren Hosen, Chinos, aber nicht mehr nach weißen, engen Jeans. Ja? Also das, und dann liegen die halt, ja.
Und kosten. Aber wie hast du das bitte in dieser Phase dann geschafft? Du bist ja für mich wirklich, wie schon am Anfang gesagt, eine Stehauffrau. Du hast dann für dich, du hast dann Pop-Up-Stores, du hast dann Pop-Up-Store daraus gemacht.
Ja,
dass du wirklich nur mal die Zeiten öffnest, die dann eben zu dieser Zeit gibst du und verkaufst du und hast aber dann auch Secondhand daraus gemacht. Du hast eigentlich deine ganze Philosophie geändert und jetzt in weiterer Folge gehst du ja noch einen Schritt weiter.
Angefangen hat es, dass ich halt die Geschäfte versetzt offen hatte, weil ich kann nicht von 9 bis 18 Uhr in dem einen Geschäft sein und im anderen. Das heißt, ich war am Vormittag im einen und am Nachmittag im anderen oder andersrum.
Wann hast du dann das andere geschlossen? Das
ich habe dann nach eineinhalb Jahren, im vierten Lockdown, habe ich beschlossen, ich sperre das zweite Geschäft, wo sich die Kosten für den Umbau und so noch lange nicht amortisiert haben. Ich sperre es aber wieder zu, weil ich habe gemerkt, ich arbeite mich auf. Ich habe immer urgern, urviel gearbeitet und vor Covid habe ich dieses turbulent bewegte Leben, eine Mischung aus im Geschäft sein und dann wieder Fashion Week und Order Week und meine Kinder. Ich habe es total geliebt. Also es war die größte Challenge war einfach, dass du gesehen hast, dass du selbst in guten Zeiten ziemlich einsam sein kannst als EPU. Ja. Das ist anders, wie wenn du in einem Team arbeitest, ja. Aber sonst habe ich es, ich weiß nicht, ich habe es einfach so gemocht und es ging den Kindern auch gut. Und ich weiß auch, meine Kinder waren super traurig, wie ich das zweite Geschäft wieder zugesperrt habe. Ja. Weil es war so auch, das hat für sie dazugehört. Ja. Also es war sehr harmonisch, es hat sich irgendwie
rund angefühlt.
Gut, für alle gut angefühlt und dann musste ich Entscheidungen treffen. Und ich habe auch gesagt, ich warte nicht den Punkt ab, wo ich irgendwas zusperren muss. Also den Punkt abzuwarten, das ist ja eh, das ist ja eh dann schon zu spät. Ja. wenn du dann erst handelst. Wenn du ein Unternehmer bist, musst du was unternehmen. Und ich habe eh alles versucht. Ich habe im Lockdown in Nachtschichten einen Mini-Online-Shop programmiert und meine Sachen da reingestellt, in der Hoffnung, dass wir irgendwo da noch ein Stück anbringen und dort noch ein Stück weiterbringen. Und wenn du so viel versuchst und einfach dann das Ergebnis nicht passt, musst du wieder Entscheidungen treffen. Ja? Weil es war halt einfach zu viel zu und habe beschlossen, ich konzentriere mich auf ihn. Ja. Und anfänglich noch den Online-Shop. Ich habe ein bisschen geträumt von so einem Interaktions-Online-Shop, wo es Videos gibt. Dann siehst du, aha, in dem Video hat sie das T-Shirt, die Hose und die Jacke an und das kann ich verlinken. Und dann findest du das genauso im Online-Shop und dann hast du Outfit-Kombinationsvorschläge. Wäre natürlich mit mehr Einkaufen und mit
verbunden. Aber im Endeffekt hast du ja jetzt auf Instagram genau diese Vorschläge, wie man mit 20
teilen. Ja, nur ohne dem Warnrisiko, weil ich
nach du hast das Warnrisiko. Du könntest das wirklich, viele Programme, wo du das raussuchen könntest und dann hast du kein Warnrisiko, sondern könntest das direkt verlinken.
Ich bin halt sehr in mich gegangen. Hat das ja. Und weißt du, was ich draufgekommen bin? Also nicht nur vom Grundsatz. Also mein Geschäft ist gut angelaufen, weil ich immer gesagt habe, ich liebe die Beratung mehr als den Verkauf. Ja. Ich habe auch an Mitarbeitern gesehen, eine Einzelhandelslehre bedeutet, sie sind verkaufsgeschult. Aber nicht, heißt nicht, dass sie beraten können. Ja?
Ja.
Selbst wenn sie noch selber so stilsicher und modisch sind, es fehlt einfach bei uns im Einzelhandel wirklich Beratung. Und das war eigentlich das, wo du sagen kannst, dass meine Industrie, die kommt und ich sage, das brauchst nicht. Und eine der ersten, ich erinnere mich noch so gut, der ich gesagt habe, das passt nicht, ich bringe da was anderes. Sie hat gesagt, wieso sagen Sie mir das, ich hätte das jetzt gekauft? Und ich sage, ja, aber es passt einfach nicht. Und die erste gehässige Freundin wird sagen, ach, woher hast du denn das? Und ich will nicht, dass es dann heißt, dass sie das von mir haben, weil das sitzt nicht so, wie es soll. Ja? Wahrscheinlich doppelt so viel gekauft, weil sie mir vertraut hat, dass das, was dann gepasst hat, auch wirklich passt. Und so habe ich mir halt meine Stammkunden herangestreichelt. Und ich war auch wirklich so, wenn ich dann schon gewusst habe, was die alles bei mir gekauft haben, ich sage, du, den brauchst du wirklich nicht, den Pullover, weil ich weiß, du hast den und den von mir. Vergiss das. Schau mal, wenn du was Neues willst, schau mal lieber da und da. Und diese Art Coachings habe ich ja im Geschäft eigentlich eh schon immer gemacht. Weißt du, wenn sie es dann nicht vermissen, bin ich froh, weil ich gehe in manche Geschäfte nicht mehr rein, weil ich weiß, die reden mir was ein, im Moment fühle ich mich schön und dann hängt es bei mir im Kasten und ich ziehe es nie an. Und dann gehe ich nicht mehr ins Geschäft, weil ich mir denke, das ist mir jetzt zu mühsam, mich gegen die Verkäuferin zu wehren und dann habe ich wieder irgendein Drum im Kasten hängen, das ich gar nicht brauche.
Und so bist du dann jetzt auf deine neue Idee gekommen, dass du eben jetzt derzeit noch 1:1 Coaching anbietest und das möchtest du aber jetzt in weiterer Folge dann aufbauen. Beziehungsweise, wenn ihr bei der Barbara auf Instagram Kleiderzimmer Wien schaut, da seht ihr auch immer verschiedenste Outfits, Inspirationen, wie man den Trend kombinieren kann mit dennoch Minimalismus, weil das ist ja eigentlich, obwohl du ja vom Mode, vielen Trends kommst, ist ja eigentlich jetzt auch das in dir mehr und mehr gewachsen, dass du sagst, das Thema Nachhaltigkeit müssen wir bei der Mode ganz stark berücksichtigen, weil wir haben viel mehr im Kasten, als wir eigentlich glauben und wir brauchen uns nicht alles aufschwärzen lassen.
Wenn wer modisch nachhaltig sein will, die nachhaltigsten Teile sind die, die wir schon haben. Aus. Wurscht, woher sie kommen. Auch die nachhaltig produzierte super Bio-Jeans, wenn man sie kauft und nicht anzieht, ist nicht mehr nachhaltig. Es sind nur verpuffte Ressourcen. Also das Nachhaltigste, was du tragen kannst, ist das, was du im Kasten hast. Und es kann auch die 19 € Fast Fashion Jeans sein, wenn du sie wirklich viel anziehst. Weil der Saison 10 davon kaufe und keiner anziehe und immer unzufrieden bin. Ja? Das ist halt die Schwierigkeit, ja? Dass man wirklich das, was man hat, dann auch so einkauft, dass man es verwenden kann. Ne? Ja, bei mir war es so, dass ich vorher, in meinem Job vorher, hatte ich halt mein Business gewandelt fürs Wochenende, so ein bisschen Freizeit gewandelt und durch den Job, da war halt dann schon immer wieder, dass du auch dir einen Pullover in einer Modefarbe kaufst oder ähnliches, dass du halt... Und ich habe mir gedacht, eigentlich, boah, ich liebe das, ich bin so mehr der Nichtfarbe. Mich belastet das eigentlich, dass ich da jetzt gezwungen bin, weil es mein Job ist und mein Kasten immer voller wird. Eigentlich war der mal viel schlanker.
Und wie merkt man, welche Farben zu jemandem passt? Gibt es da irgendeine Tricks oder Dinge oder soll man sich das selber abfotografieren? Hast du da einen kleinen Insider-Tipp für uns?
Also natürlich, was man unterscheidet zwischen warmen und kalten Farben.
Ja.
Da passt du Haut, Haare und Augenfarbe an. Auch die Lippenfarbe ist wesentlich. Da musst du halt wirklich unterscheiden können, wenn du einen rosa Stich oder einen Blaustich oder einen Rotstich siehst in deinen Haaren, dann bist du kühl. Wenn du irgend so leichte Gelbstiche, also so dieses Aprikot, das ist kein warmer, also das ist warm, ja. Das ist kein kühles Rosa, sondern weil dieses Pink ist ja, auch wenn man es als Signalfarbe einordnet, eine sehr kühle Farbe, ja. Aber Aprikot wäre die warme Kontrastfarbe dazu, ja. Also so wirklich. Nur, ich bin ein Fan davon, zum Beispiel passt mir total gut Dunkelblau. Ich mag Dunkelblau an mir nicht. Ja? Also es gibt mir ein Image, das ich nicht haben will und es ist mir zu, es ist nicht meine Farbe, es ist nicht, ich bin kein Dunkelblauträger. Und ich finde es immer wichtig, die Farben zu tragen, die einen ansprechen und in denen man sich einfach gern anschaut und wohlfühlt. Ich sehe auch die Leute, die keine Ahnung von Farben haben. Sie greifen intuitiv zu dem Richtigen. Ja. Weil wenn du dich den ganzen Tag blass fühlst, dann könnte es an der Farbe liegen. Das ist einfach so. Und dann Farben via Screen ist noch etwas, an dem ich arbeite, weil ich finde, man sieht die nicht so gut. Aber ja, in den 1:1 Coaching schaue ich natürlich schon sehr drauf, welche Farben die Leute tragen. Aber lustigerweise intuitiv greifen sie mehr Richtigen und dann sind halt ein paar Teile dabei, die sind in der falschen Farbe, aber die ziehen es oft gar nicht so gern an. Ja? Also,
liebe Barbara, zwei Fragen habe ich noch an dich. Ja? Einerseits würde mich interessieren, in deiner Business-Laufbahn, die ja wirklich jetzt auch sehr umfangreich ist, was war dein größtes Learning?
Naja, nachdem ich ja mein größtes Vorbild die Pippi Langstrumpf ist, war mein größtes Lernen, dass ich mir Hilfe nehme, also dass ich aber auch weiß, welche Hilfe ich nehme. Also in so einer Krise, wie ich dann beruflich eben in diesen 10 Jahren war, auf die richtigen Worte von den Freunden, die nie selbstständig waren oder Ähnlichem zu warten, das kannst du vergessen. Also es war genau richtig, dass ich mir da dieses Mentalcoaching auch bei dir gegönnt habe, weil das mit meinem Außenstehenden, es ist wirklich so, es war, du kommst da an manchen Punkten nicht allein weiter und es war schon heilsam, dass dann mal wer, keine Ahnung, ich weiß nicht, da haben wir so ein Live gehabt.
Habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet.
Mit diesem vergangenen Wund herumkramen. Weißt du, das ist so, ja, wo ich mir dann gedacht habe, ja, sind wir recht. Ja, oder was wir da in unserer WhatsApp-Gruppe schreiben. Ja, das ist manchmal beinhart ehrlich und ich denke mir, ja, aber das bringt dich ja auch weiter. Und die Mama, die versucht dich zu trösten, die sagt, es wird schon alles wieder gut und es steigt dir nur so die Wut aus, weil du denkst, aber es ist nicht alles gut und mit es wird schon wieder gut, wird es jetzt auch nicht werden. Das eigentlich ist das keine Hilfe, nicht auch wenn es voll lieb gemeint ist, weil sie halt dich aufbauen will, ja, aber dass ich mir wirklich eingestanden habe, dass man nicht alles alleine schaffen muss und dass es nichts Schlimmes ist, sich Hilfe zu holen. Ich war halt sehr früh sehr selbstständig und wollte zeigen, dass ich es kann. Das hat sich halt irgendwie so eingebürgert bei mir, dass es allein funktionieren muss. Und es hat ja auch immer funktioniert, nur in der Krise war es echt so, dass ich nicht mehr allein klarkommen bin. Und dann,
aber das war in der Gruppe auch wirklich toll, weil es unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Frauen und unterschiedliche Dinge und jeder sei sich sein Problem gehabt hat und das einfach damit gemeinsam mit diesen Lives echt immer gut herangeführt.
Und wenn, ich glaube halt auch, wenn du annimmst, dass das Leben, also irgendwie weiß ich nicht, es war für mich auch ein Prozess anzunehmen, dass das Leben einfach grundsätzlich Veränderung ist, ja, dass es nichts Schlechtes ist. Ich finde es auch sehr spannend auf die Verkündung, dass ich habe ja dann mein Geschäft gesehen, wenn ich es nicht immer offen habe, geht es auch und die Leute kommen halt geballt und das war dann auch der Mut, den ich gebraucht habe, für den Schritt hin zu sagen, gut, dann mache ich Pop-Ups, ich will mehr in die Beratung gehen, dafür brauche ich dieses Warenrisiko aber nicht auf mich nehmen und bin eigentlich immer schon die gewesen, die am liebsten mit dem Kleiderschrank beraten hat. Meine Schwester, meine Freundinnen, die gesagt hat, schau, da kannst du das mit dem und das mit dem. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich brauche ich ja gar keine Ware einkaufen, weil ich kann ja jeden mit jeder Ware der Welt beraten. Ne? Egal, ob das jetzt ein Personal Shopping ist oder ein Shoppen im Kleiderschrank, weil grundsätzlich bin ich eher dafür, dass wir weniger kaufen, bewusster kaufen. Ich finde, von ökologischen Aspekt ist es echt wichtiger, dass sich da das Konsumverhalten ändert. Die Werbebranche wird es aber nicht ändern wollen, weil die lebt ja auch sehr, sehr gut davon. Das heißt, ich als Kleiner versuche halt da beim Konsumenten anzusetzen und ihm zu sagen, schau mal, es braucht nicht immer was Neues sein.
Ja, weil du löst das ja super kreativ. Du machst das ja wirklich auch so, dass du mit den Reels das zeigst. Welchen Apps bearbeitest du deine Reels? Weil die sind ja immer sehr kreativ gemacht.
Also ich habe... Ich verwende Videolib, ich habe auch so Reels-Workshops gemacht, Android-Usern, das passt dieses CapCut besser, weil das sehr ähnlich. Und den Rest, ja, ich mache halt Folien und Präsentationen in Canva und mache mir so Freisteller. Ja.
Woher nimmst du die Kreativität? Woher nimmst du das? Wie schöpfst du da die Kraft, dass du sagst, okay, jetzt bin ich, oder ist das für dich einfach etwas, was du für dich einfach brauchst, wo du sagst, okay, also, das gehört zu meiner Persönlichkeit dazu und.
Ich bin der Künstlertyp. Also ich bin jetzt nicht die, also ich kann, mein Mann sagt immer, du kannst das aus Müll was Tolles machen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und ich bin, was, mein zweites Vorbild war der MacGyver, also die lösungsorientierte.
Okay,
und ich sehe halt meine Kreativität mehr in diesem logischen Bereich. Weißt du, eher, für mich ist die Kreativität, die ich habe, irgendwie sehr.
Problem?
Sehr logische Sachen, weil es ist gar nicht so künstlerisch kreativ.
Also eher dann die Problemstellung und wie komme ich zur Lösung und wie kann ich das am besten gerade lösen?
Wie kann ich das jetzt am leichtesten lösen? Ja? Im Moment ist es gar keine so eine kreative Entscheidung. Im Moment ist es so, dass ich gesehen habe, okay, die Schrankcoachings, das wird angenommen, der Mehrwert auf Instagram etabliert sich immer mehr und es war halt eine wahnsinnige Herausforderung in der Kommunikation, dass ich meinen Kundinnen und Followern sage, schau mal, ich war ein normales Geschäft und jetzt bin ich das nicht mehr.
Nein.
Das war halt,
ich kaufe in deinem Kleiderschrank ein.
Jetzt kaufst du nicht mehr bei mir, jetzt kaufst du bei dir zu Hause ein. Ja. Das war halt eigentlich die größte Herausforderung da, diese Kommunikation im letzten Jahr. Und dann war es halt so, dass ich die Secondhand-Pop-Ups sind ja auch entstanden, weil du sortierst deinen Schrank aus und dann sagt sie, naja, und das ist jetzt eigentlich gar nicht schlecht, was mache ich damit? Da habe ich irgendwann gesagt, weißt du was? Dann machen wir einen Secondhand-Pop-Up. Weil ich kaufe schon immer Secondhand ein.
Yeah.
Ich habe schon, wie ich studiert habe, Secondhand eingekauft und lieb viele von diesen Teilen noch immer. Die sind jetzt über 20 Jahre alt. Also und das ist dann, und das war sehr erstaunlich, weil ich hatte auch Kundinnen, die wollten die 380 Euro Seidenbluse frisch verpackt, die sie gerade probiert haben. Also nicht das Teil, das sie probiert haben, sondern ein nochmal neu verpacktes kaufen und nicht die. Und dann sind sie zu diesen Secondhand-Pop-Ups gekommen und ein paar haben naserümpfend das Geschäft verlassen. Und andere sind voll aufgesprungen und haben gejubelt, dass sie jetzt auch so umgedacht haben, weil sie halt sich selber sehr viel Gedanken gemacht haben, weil Covid auch bei Ihnen vielleicht
viel gemacht hat,
einiges geändert hat oder die Prioritäten verlagert hat. Und eine Win-Win-Win-Situation. Ich coache die Leute, sie wissen besser, was ihnen passt. Und wer andere freut sich über den Fehlkauf von einer anderen. Und das ist sein neues Lieblingsteil. Ja. Und es war aber dann irgendwann der Punkt, wo ich sage, gut, aber solange ich das Geschäftslokal erhalten muss, das ist ein Riesenkostenbrocken, bin ich da auch sehr... Ich fühle mich sehr belastet, ich fühle mich sehr eingeschränkt in meinem Denken, in meiner Freiheit, weil eigentlich dreht sich die ganze Zeit alles nur darum, wie kann ich dieses Monat schon wieder diesen Brocken erwirtschaften. Und es ist eine sehr wirtschaftliche Entscheidung. Und ich glaube halt, für Pop-Ups kann man auch hin und wieder eine Location anmieten, wenn man die machen möchte und muss nicht ganzjährig ein Geschäft erhalten, das eigentlich nie für hin und wieder aufsperren gedacht war. Und ich möchte in dem Bereich bleiben. Ich fühle mich sehr bei mir, ich fühle mich sehr zeitgemäß.
Absolut, vor allem, es kommt Inflation, es war die Inflation. Wir haben alles, wir haben so viel, wir müssen, Nachhaltigkeit ist einfach,
Total.
Und wir müssen uns das unseren Kindern auch vorleben und nicht immer neu, neu.
Unsere Kinder sind da sehr viel, also meine 15-Jährigen sind da sehr viel bewusster.
Viel reflektierter also, als wir. Ja,
ja. Also wir waren halt wirklich so, Jahrzehnte wurde uns ein Mangel eingeredet, wo nie einer war.
Ja.
Haben immer gedacht, es fehlt uns was. Und es ist echt wichtig, hier auch ein paar falsche Glaubenssätze aufzulösen, wie um modisch gekleidet zu sein, muss es was Neues sein. Das ist ein totaler Schwachsinn, ja.
Welchen Rat würdest du einer Businessmama geben, die gerade dabei ist, ihr Unternehmen zu gründen?
Mhm.
Welchen Ratschlag würdest du dir geben?
Über die letzten Jahre bin ich ziemlich systemkritisch geworden.
Ja.
Wenn ich mal anschaue, wie viel an Steuern und Abgaben so eine Selbstständigkeit abverlangt und das Ergebnis am Ende. Ja. Also es ist auf alle Fälle der schwerere Weg. Ich vermisse in der Hinsicht manchmal einfach, dass ich mein Gehalt bekomme und ein 13., 14. Gehalt habe und wenn ich krank bin, meine Bezüge auch weiterlaufen. Ja. Und also wegen dem Geld darf man es auf keinen Fall machen, aber wenn natürlich das Herz dafür brennt, ja, auf alle Fälle. Natürlich könnte ich jetzt entscheiden, ich gehe zurück in ein Angestelltenverhältnis.
Ja, aber?
Nein, ich fühle mich sehr bei mir und mir war es immer wichtig, weißt du, es ging hier nie um Selbstverwirklichung. Ich wollte immer meinem Tun oder meinem Leben, und das sehe ich nicht als Selbstverwirklichung, sondern einen gewissen Sinn geben. Und ich sehe es total sinnvoll, hier an der Sache zu arbeiten. Im Moment. Es kann natürlich sein, dass es irgendwann wieder so ist, dass ich sage, na, das ist ein super Jobangebot und
das nehme ich jetzt. Dann wieder, ja.
Das passt auch, aber ich habe im Moment das Gefühl, schau, jetzt bin ich eh in diesem, man kann ja so ein Geschäft und von zwei Geschäften auf ein Geschäft und von einem Geschäft auf nur Pop-up und Schrankcoaching, das sind ja Prozesse. Man kann ja nicht sagen, ich schmeiße jetzt alles hin und werde Prinzessin. Wenn du mal da drinnen bist, ja, das ist halt mit Verträgen und Verbindlichkeiten zu tun und geht ja sowieso nicht. Ja. Aber ich glaube schon, genug Begeisterung und Leidenschaft, sich selber lachen zu können, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Es gibt einfach, wenn ich so zurückblicke, wie naiv ich war, das war eigentlich ganz gesund, in manche Sachen naiv zu gehen. Also egal, ob es jetzt das erste Kind war oder die Selbstständigkeit an sich, die erste Selbstständigkeit, weil je mehr du weißt, desto mehr kannst du auch diese Gedanken dann manchmal nicht mehr wegblenden. Und wenn man so ein bisschen unbescholten, Pippi Langstrumpf-mäßig in die Sachen reingeht, dann läuft es manchmal
unbeschwerter,
ja, weil man sich halt manche Sorgen nicht macht. Ja. Also ich.
Aber so wie du sagst, eben auch, was du, wenn ich das jetzt so richtig herausgehört habe, also wirklich auch so mit der die Welle surfen und dann aber auch zu schauen, zu evaluieren, hat das jetzt noch Sinn, bevor es nämlich auch wirklich dann wirtschaftlich einfach nicht mehr geht, dass man sagt, okay, ja. Oder man sich ja wieder neu erfindet und neu überdenkt.
Auf und ein Ab ist und dass es permanente Veränderung ist. Ich glaube, es ist auch ein Fehler zu glauben, ich schaffe ein Produkt. Und dann ist es das. Und dann verharre ich in der Situation, weil man darf irgendwie nie aufhören, das zu reflektieren und zu hinterfragen, was man da macht. Ich glaube, nachdem das Leben Veränderung ist, man selber verändert sich. Zuerst wird man erwachsen, dann wird man älter. Muss man auch das sein tun. Ja, es fließt halt wirklich alles. Ja, man muss das halt auch laufend hinterfragen. Und ich glaube auch, diese Reflexion ist extrem wichtig. Also ich wäre halt auch überhaupt nicht dafür gemacht, zu sagen, jetzt habe ich ein Geschäft gemacht und jetzt mache ich so, wie wir das immer gemacht haben. Also das ist nicht meine Vorstellung von Unternehmen. Ich bin halt eine Sachensucherin.
Vor allem bei dir komplette Branchenänderungen, weil wenn du sagst, okay, das haben wir so gemacht, wenn du jetzt beispielsweise Schneiderin bist und dann haben wir jetzt die anderen Schnitte und sind eigentlich aber trotzdem in unserer Bandbreite, wo wir uns dazwischen hin und her bewegen, okay. Oder beispielsweise Friseurin, dass du sagst, okay, ja, jetzt kommt wieder die neue Balayage und das dazu und das muss man sich ding. Aber bei dir ist es ja wirklich die Branchenhopperin, ja, dass du wirklich auch sagst, okay.
Nein, es war... es war
eine Branchenhopperin ist jetzt überspitzt,
ja. Aber. Ja, nein. Ja. Es war halt Betriebswirtschaft und speziell Handel und Marketing gemacht und der Plan war, in den Handel zu gehen. Und dann habe ich so ein tolles Angebot bekommen in der Immobilienbranche und bin da immer weitergekommen. Also es ist irgendwie, es war zwar so, dass ich bei diesen Immo-Aktien, auch bei dem Kurseinbruch 2007, bei der Blase, die geplatzt ist, live dabei war, aber da habe ich halt dann Makelverwalter, Bauträger gemacht und habe urgerne meine Häuser saniert und bin so immer ins Nächste. Ja. Und, aber eigentlicher Plan war immer im Handel. Ich habe mich immer im Handel gesehen. Ich wollte wirklich am Kunden und ich wollte immer schon beraten. Ja. Und dann war das halt wirklich so, ich sage, ja, das wäre jetzt eigentlich, das Geschäft wird frei. Ich bin kein Hetty-Wari. Ich mache das jetzt. Und mehr ist, also mein Plan war eigentlich zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, in einem halben Jahr läuft das nicht an, dann lasse ich es wieder. Weil also, dann habe ich es probiert.
Also vorher habe ich das gehabt, okay, dass du gesagt hast, okay, ich probiere es, gebe mir diese Zeit und dann.
Und ich habe aufgesperrt und das hat funktioniert. Ja, und es ist dann insofern, Betriebswirtschaft ist ganz wichtig in meinem Betrieb. Bei aller Kreativität, du musst dir die Sachen auch ausrechnen können, du musst dein Budget rechnen können, du musst wissen, was bestelle ich und was bestelle ich nicht. Und ich habe Sachen auch schon bestellt, weil sie keinen Sinn gemacht haben, rein rechnerisch. Ja, kann die Jacke noch so schön sein? Wenn ich das Gefühl habe, das wird eh schwer, die zu verkaufen, brauche ich sie nicht einkaufen und dir diese Risiken unnötig also eingehen. Aber ich habe dann eben wirklich auch nicht nur im betriebswirtschaftlichen Handel, sondern auch modisch war ich halt gebildet aus Modezeitschriften, also nicht aus einer Einrichtung. Aber ich habe dann in London Personal Fashion Styling studiert und habe halt vieles bestätigt bekommen, was ich intuitiv schon gemacht habe. Ja. Und dann lernst du halt diese ganzen Konzepte dazu und die ganzen Körperformen und was braucht wer. Und
danke dir für das ausführliche Gespräch und deine offenen Worte.
Herzlichen Dank für das Hören und ein virtuelles High Five an dich. Schicke mir gerne eine Privatnachricht oder tagge mich auf Instagram. Verrate mir, wie dir der Podcast gefallen hat. Wenn du noch tiefer eintauchen willst, gehe auf www.mamawahnsinn.com und abonniere den Newsletter. Hier bekommst du garantiert alle Infos aus erster Hand. Ich freue mich auf dich!